Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Den Bart beim Wachsen zuhören. Meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Das 0:0 gegen Schweden im Rückspiel der WM-Playoffs, das besiegelte das WM-Aus von Italien erstmals seit der WM 1958, bezeichneterweise damals in Schweden ausgetragen, wird Italien also ein großes Turnier verpassen. Der Apokalypse von Mailand, nicht weniger stark wurde es in Italien aufgefasst, folgte dann auch noch der Exodus, zahlreiche Allstars traten aus der Squadra Azzurra zurück. Jetzt muss also ein Neuanfang her. Kommt der zu spät? Wie muss er aussehen? Und was führte letztlich zum Scheitern Italiens in der WM-Qualifikation? Über diese Fragen sprechen wir jetzt mit dem freien Journalisten und Italien-Experten Thomas Hörner. Hallo Thomas.
Hallo Malte.
Ja Thomas, keine eigenen Tore in 180 Minuten gegen Schweden, keine Ideen gegen die defensiven Maurermeister aus Skandinavien, war das 0-0 von Mailand nach dem 0-1 aus dem Hinspiel jetzt der endgültige Beweis dafür, dass Italien in den letzten Jahren ja vielleicht nur noch von seinem großen Namen und der glorreichen Vergangenheit gelebt hat?
Ja, definitiv. Also die EM letztes Jahr, die ja dann doch sehr positiv war, die hat diese ganzen Schwächen, die es eigentlich über die Jahre gibt, auf jeden Fall bloß kaschiert. Das ist auch viel auf Conte zurückzuführen, der mit seiner pathetischen Art einen Kraftakt nochmal aus diesen archivierten Spielern rausgeholt hat. Aber letztendlich gebe ich dir da absolut recht, das war abzusehen. Das war vielleicht in der Form gestern nicht unbedingt verdient, aber man muss natürlich auch sagen, dass das rein spielerisch kam auch einfach überhaupt nichts von den Italienern. Sie haben es wieder mit einem Kraftakt versucht. In einem vollgepackten San Siro ist es auch schwer, sich dem zu entziehen, dieser Atmosphäre, diesem Enthusiasmus, der sich dann letztendlich sowieso freisetzen wird. Aber rein spielerisch war das absolut enttäuschend und man kann als Squadra Azzurra nicht nur auf Emotionen geladenen Fußball spielen, sondern man muss auch ein Konzept haben.
Sie sind nahezu kopflos angerannt gegen dieses Bollwerk der Schweden. Sie haben es versucht, immer wieder durch die Mitte. Manchmal sind sie über außen ausgewichen. Flanken kamen aber nicht an. In der Mitte war keiner, der Kopfbälle hätte verwerten können. Wie viel Schuld trifft denn eigentlich den Trainer Giampiero Ventura an dieser Niederlage und an dem Aus der Italiener?
Ich bin normal jemand, der sich ziemlich hütet, Trainer zu schnell auch zu arg kritisieren, aber bei Ventura bleibt mir ehrlich gesagt keine groß andere Wahl, wenn du mich danach fragst. Ich könnte dir jetzt zig Punkte aufführen, die mir negativ aufgestoßen sind. Aber das ist ein Prozess, der sich auch schon länger hingezogen hat. Also wenn man sich zum Beispiel ansieht, so ein Spieler wie Marco Verratti, der hat es in diesen 2 Jahren fast, die er Trainer ist, nicht geschafft, diesen Spieler optimal in sein Spielsystem einzubinden. Im Gegenteil, hat er ein Spielsystem gewählt, auch gestern wieder, auch wenn Verratti da jetzt beispielsweise nicht dabei war. Aber es ist ein Problem, das sich ja auch über mehrere Spieler hinwegzieht. Er hat es geschafft, Spieler in ein System zu packen, die nicht wirklich reinpacken, damit er quasi auch noch diese alten archivierten Spieler in der Startelf haben kann. Ein Basali zum Beispiel gestern auch in meinen Augen komplett neben der Spur, viele Fehlpässe, einfach kein Squadra Azzurra-Material mehr. Und so schaffst du dir Probleme, beraubst dir neuen Stärken, und am Ende des Tages hat man gesehen, dass es einfach vorne und hinten nicht funktioniert hat. Und Ventura ist in meinen Augen auf jeden Fall der Hauptschuldige an diesem Desaster, weil es durchaus Potenzial gibt im italienischen Fußball. Man müsste es nur einsetzen.
Ja, Jorginho zum Beispiel, der Mann von Napoli, der ja als eines der größten Talente in Italien im Grunde schon seit 1,5 Jahren gilt, der ist jetzt eingesetzt worden, dann gestern gegen Schweden im Rückspiel, hat sein erstes Länderspiel von Beginn an machen dürfen. Warum hat er auf den so spät erst gebaut? Warum hat er den auch nicht einbauen können in seine Mannschaft?
Ja, das fragen sich in Italien viele und Jorginho ist mittlerweile auch weitaus mehr als ein Talent, sondern einfach einer der absolut besten Mittelfeldspieler in der italienischen Serie A. Also und da ist es, da muss ich mir auch irgendwo an den Kopf fassen, dass man diesen Spieler dann im wichtigsten Spiel auf einmal aus dem Hut zaubert, aber in der ganzen Qualifikation nicht einsetzt. Ich meine, eine Nationalmannschaft, die trifft sich zwar nur alle paar Wochen, aber auch die braucht ein Konzept, die muss sich einspielen, die braucht eine klare taktische Führung und das zeugt eigentlich nur von Ratlosigkeit, auch vor diesem letzten Spiel. Und es wird ja auch in den Medien spekuliert, dass eben diverse Spieler auf Ventura zugekommen sind und haben ihn quasi dazu genötigt, dass ein Jorginho spielt. Mhm. Aber ein Jorginho, der kann eben in diesem 3-5-2-System, das Ventura dann eben wieder gewählt hat, auch keine Wunderdinge vollbringen, vor allem wenn er eben überhaupt nicht in diese Mannschaft integriert ist. Und ich habe es ja vorher am Beispiel Verratti schon gesagt, das ist zum Beispiel ein Spieler, der könnte ohne weiteres in so einem Guardiola-Fußball mitspielen. Er hat ja auch immer wieder Angebote aus Barcelona. Das ist ein technisch hochveranlagter Spieler. Aber er wird seinen Stärken in diesem System auch mit diversen Mitspielern einfach beraubt. Und so ergibt es alles vorne und hinten keine einheitliche Linie, was da dann Ventura auf dem Platz zaubert.
Man hat ja gestern auch gesehen, was Jorginho am Ball kann, was für Pässe er spielen kann, wie sicher er auch Pässe an den Mann bringt. Muss natürlich dann auch entsprechend, wie du sagtest, eingespielt sein, um dafür auch Abnehmer zu finden und dann eben die Leute sich auch freilaufen, damit Jorginho sie mit den Pässen erreichen kann. Lorenzo Insigne ist auch so ein Beispiel, der dann gestern zunächst auf der Bank gesessen hat, beziehungsweise der saß gar nicht auf der Bank, der saß auf einer Kühlbox, um möglichst nah am Spielfeld zu sein. Gestern nicht zum Einsatz gekommen, warum hat er den rausgelassen?
Ja, das ist auch so eine Frage, die ich mir stelle. Das ist der überragende Offensivspieler in der italienischen Serie A. Ich kann es mir ehrlich gesagt einfach nicht erklären, wie man so einen Spieler draußen lassen kann in einem Spiel. Man stelle sich nun mal vor, in Deutschland stünde Playoff an. Man hat das Hinspiel 0-1 verloren gegen Schweden und Joachim Löw wählt ein 3-5-2-System mit einer sehr konservativen Art und Weise an Spielern, sage ich mal, und lässt dann auch die begnadetsten Offensivspieler draußen. Das ist es ist einfach unverständlich. Chiellini zum Beispiel, Giorgio Chiellini hat gesagt, wir können nicht Tiki-Taka, das ist nicht unsere DNA. Aber wenn man weiterhin auf solche Spieler baut und deren Denken in seine Mannschaft implementiert, dann gibt es ja auch keinen Fortschritt. Und diese Stagnation, die es seit Jahren im italienischen Fußball gibt, die ist auch darauf begründet. Diese Spieler werden, diese talentierten, technisch hochveranlagten Spieler werden entweder ihre Stärken beraubt, wenn sie rein dürfen, sie wirken wie Fremdkörper, oder aber sie dürfen gar nicht spielen. Und dann war es tatsächlich so, dass Ventura gestern noch Daniele De Rossi einwechseln wollte, der sich dann aber geweigert hat, der angeblich gesagt haben soll, einen Scheißdreck gehe ich mich warm machen, und hat auf Insigne gezeigt und dann nochmal wiederholt, wir müssen gewinnen und nicht unentschieden spielen. Und dass man allein auf die Idee kommt, bei so einem Spielstand dann einen De Rossi einzuwechseln und einen Insigne gar nicht erst zum Aufwärmen schicken, mir fehlen ehrlich gesagt da schon ein bisschen die Worte.
Das war ja auch nicht, das war der Höhepunkt der vielleicht Fehlentscheidung von Gianpiero Ventura, wenn wir nochmal auf das Gruppenspiel gegen Spanien zurückblicken. Wir Spanien ja das Team, was sich als Gruppenerster in der italienischen Gruppe dann auch direkt qualifiziert hat für die WM und ja auch Italien im direkten Duell krachend geschlagen hat, weil Gianpiero Ventura dort gegen Spanien ein 4-2-4 aufgeboten hat. Harakiri-Selbstmord, anders kann man es fast nicht bezeichnen.
Diesen Harakiri-Selbstmord, wie du es nennst, hätte man vielleicht gestern gebraucht. Ja. Also er wählt dann irgendwo diese falschen Optionen in falschen Situationen. Die Italiener haben auch viele der italienischen Spieler haben gesagt, dass dieses Spanien-Spiel da einen mentalen Knacks ausgelöst hat, weil man sich ja dann doch zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch irgendwo auf Augenhöhe gewähnt hat und dann eben so eine Klatsche mitbekommen hat. Aber es allein darauf jetzt umzumünzen, das wäre mir dann auch zu einfach. Und generell ist es bei Ventura scheinbar auch so, dass er einfach auch nicht diese Autorität hat, um es mit diesen Senatori, diesen etablierten Spielern im italienischen Kader aufzunehmen. Es gibt auch diese Gerüchte, beziehungsweise auch bestätigte Gerüchte, dass nach diesem 1-1 gegen Mazedonien diverse Spieler, diese archivierten Spieler um Buffon, um Chiellini, um Bonucci, ihren Trainer, ihren Nationaltrainer rausgebeten haben, um nach dem Spiel eine Ansprache zu halten. Also das ist eigentlich unglaublich.
Ein Mann, der bei Messina, Hellas Verona, Pisa, Bari und Torino trainiert hat. Einfach vielleicht auch nicht gemacht für solche großen, ja, Mannschaften wie eine Nationalmannschaft. Er selber hat auf jeden Fall gesagt, ich entschuldige mich nur für das Ergebnis, für alles andere nicht. Ist er noch zu halten aus deiner Sicht?
Auf gar keinen Fall. Also Tavecchio, der italienische Verbandspräsident, hat angekündigt, dass er sich in 48 Stunden quasi wieder melden wird. Ich gehe da natürlich fest davon aus, dass die Entlassung dann verkündet wird. Aber dann ist natürlich auch die große Frage, wer übernimmt. Ja. Da fallen mir leider auch gerade nicht allzu viele hochkarätige Optionen ein, die den italienischen Fußball reformieren können und auch schnell weiterbringen können.
Carlo Ancelotti wäre ein Name, der immer wieder genannt wird, der jetzt bei Bayern nicht das gewünschte Ergebnis am Ende rausgekriegt hat. Wäre das einer, den du dir als Nationaltrainer zumindest vorstellen könntest?
Könnte ich mir durchaus vorstellen, aber das wäre jetzt nicht unbedingt meine absolut liebste Option, wenn ich ehrlich bin, weil Ancelotti dann auch eher, das ist ja auch das, was er immer einstecken musste an Kritik bei Bayern, er ist ein Verwalter und keiner, der neue Dinge schafft, der neue Dinge implementiert, der neue Dinge probiert auch vor allem. Mhm. Und da müsste er seine Art und Weise auf jeden Fall diesen neuen Begebenheiten anpassen und wirklich darauf achten und darauf schauen, dass man diesen italienischen Fußball wieder zeitgemäß macht, der ja in der Liga zeitgemäß ist. Das sieht man ja immer wieder. Wenn ich an Sarri in Napoli denke, mit seinem Guardiola-inspirierten Fußball, Spalletti ist ein offensiv denkender Trainer bei Inter. Diese Top-Clubs, die passen sich diesen neuen Begebenheiten im Fußball an. Dieses taktische Verteidigen, das gehört natürlich immer noch zur DNA, wie es Chiellini ja schon angemerkt hat. Aber man muss sich trotzdem irgendwo weiterentwickeln und da bräuchte es eigentlich einen Trainer, der sich dem Ganzen annehmen kann und will.
Paolo Cannavaro, der ehemalige Nationalspieler, der hat sich auch zu Wort gemeldet, hat nach dem Aus der Italiener dann auch zum Rundumschlag ausgeholt und gesagt, Leute, wir haben nicht die Weltmeisterschaft jetzt in diesem Spiel verloren, sondern wir haben sie vor 15 Jahren verloren, weil im italienischen Fußball die falschen Entscheidungen getroffen wurde. Spieler aus dem Ausland für billiges Geld reingeholt wurden. Es hat der Qualität des Fußballs nicht zuträglich gewesen, hat da die Talente in Italien unterdrückt und er hat vor allen Dingen einen Satz gesagt, Mumien haben den italienischen Fußball ruiniert und damit meinte er die alten Herren in den Verein, aber auch im Verband. Und da muss man vielleicht auch jemanden wie Ventura dann mit dazu nehmen, der ja auch schon ein etwas fortgeschrittenes Alter hat. Ein Generationenumbruch im italienischen Fußball, nicht nur in der Mannschaft, nachdem jetzt mit Basardi, mit Chiellini, mit Buffon die ganzen alten Recken zurückgetreten sind, auch im Verband nötig?
Ja, also da gab es ja auch hitzige Diskussionen, als Tavecchio, der Verbandspräsident, gewählt wurde. Das geht dann eben, das ist eine Abstimmung unter den Oberen der italienischen Clubs, der Profiklubs. Und da gab es eigentlich auch jemanden mit Albertini, der ehemalige Spieler vom AC Mailand, der ein neues Konzept mitgebracht hätte. Also er hat auch kandidiert, aber eben nicht diese Stimmen bekommen. Er hätte ja ein ähnliches Modell wie hier in Deutschland vorgesehen mit diesen Leistungszentren und allem drumherum. Aber ja, dieses Problem ist strukturell in den Köpfen archivierter, alter italienischer Männer durchaus verankert und deswegen ist es ein Prozess, der ja, wie gesagt, abzusehen war. Aber wobei ich muss da Cannavaro vielleicht ein kleines bisschen widersprechen, und zwar in der Hinsicht, dass es mittlerweile durchaus wieder diese Talente gibt, trotz dieser strukturellen Probleme. Man müsste einfach nur auf sie setzen und sie entsprechend fördern. Also es gibt tatsächlich auf jeden Fall genug Potenzial an jungen Spielern im italienischen Fußball. Man muss es einfach nutzen.
Glaubst du, dass jetzt durch diese Situation mit der verpassten Weltmeisterschaft ein Umdenken dann stattfinden kann, dass solche Situationen genutzt werden, dass solche Talente dann auch eingesetzt werden, weil man eben jetzt auch bei den Vereinen sagt, oha, auch wir müssen was tun? Ist ja vergleichbar vielleicht mit der Situation, die Deutschland im Sommer 2000 hatte, nach dieser desaströsen Europameisterschaft mit Erich Ribbeck in Belgien und den Niederlanden, wo man sang- und klanglos gegen Portugals B-11 dann am Ende verloren, 0-3 kassierte, mit Schimpf und Schande nach Hause fuhr. Ähnlich ist es ja jetzt auch in Italien einzuschätzen.
Ja, also wenn man nach dieser Staatskatastrophe, so nenne ich das jetzt einfach mal ganz ganz forsch. Wenn man da jetzt nicht zum Umdenken kommt, dann kommt man gar nicht mehr zum Umdenken. Also, aber deswegen bin ich auch recht optimistisch, dass es passieren wird. Beim letzten Mal, wie du es ja angesprochen hast, das war 1966, das ist ja doch ein paar Jährchen her, aber da hat der italienische Verband auch gleich reagiert und hat auf eine Weise reagiert, die heute wahrscheinlich gar nicht möglich wäre. Er hat verboten, dass ausländische Spieler in die Serie A wechseln dürfen. Ja, das hat den italienischen Fußball dann doch wieder vorwärts gebracht. Also ich will damit jetzt eigentlich nur sagen, dass der italienische Verband durchaus vor einigen Jährchen konsequente Maßnahmen umgesetzt hat. Und ich hoffe, dass dieser Verband jetzt auch nicht davor zurückschreckt, solche Maßnahmen umzusetzen. Ansonsten wäre übrigens damals Franz Beckenbauer zu Inter Mailand gewechselt. Das wissen viele gar nicht.
So sieht's aus. Und dann wäre die Fußballgeschichte möglicherweise eine ganz andere geworden. Also solche Entscheidungen haben dann natürlich auch weit über den italienischen Rand heraus dann auch noch Auswirkungen. Italien, die hat 1982 dann Weltmeister geworden. Wenn du jetzt auf die aktuelle oder die dann jetzt zu bildende Mannschaft guckst, sagte er es ja schon, die alten Recken, die Senatori, die sind zurückgetreten. Kein Buffon mehr, kein Basali, kein Chiellini, kein De Rossi, alle weg. Die Jungs, die letzten Jahre ja dann doch immer noch dort mit rumgetobt haben, sind die vielleicht auch viel zu spät zurückgetreten?
Ja, definitiv. Also ich habe ja vorher die Reaktion von De Rossi geschildert, aber diese Reaktion hätte es vielleicht dann doch auch von ihm etwas früher schon gebraucht. Und Buffon nehme ich jetzt da vielleicht mal ein bisschen raus, der als Leitfigur auf jeden Fall immer noch ganz wichtig war für die Italiener und auch weiter wichtig gewesen wäre jetzt bei der nächsten WM. Allerdings, ja, es ist natürlich immer schwierig, dann den Spielern das vorzuwerfen, dass sie nicht mehr für ihr Land spielen wollen. Das ist ja dann ein ganz schwieriger Schritt auch für die Spieler selber. Aber ich finde es gut, dass jetzt eben konsequente Maßnahmen auch von den Spielern selbst gezogen wurden. Und ja, so macht man auch einfach Platz jetzt für die neue Generation, auch in der Abwehr. Da gibt es genug talentierte Spieler mit Rogani, Romagnoli. Es wäre definitiv nicht schlechter gelaufen, wenn diese Spieler gestern gespielt hätten, statt einem Basali beispielsweise.
Also mal gucken, was dann im italienischen Fußball nachkommt und wer sich dann vielleicht als Erbe von Andrea Pirlo, Francesco Totti, Franco Baresi, es gab so viele große individuelle Könner, die sich dann allerdings auch ins Team gut integriert hatten in den letzten Jahrzehnten in Italien. Das Reservoir ist sicherlich vorhanden, du hast ja auch schon gesagt, einige kommen nach. Ist Jorginho für dich derjenige, der jetzt die nächsten Jahre in der Serie A beziehungsweise auch in der Squadra Azzurra, dann der ist, der dort den Ton angibt, oder wie würdest du es einschätzen?
Also ich erhoffe mir, dass Verratti jetzt endlich mal den Ton angeben kann. Ja. Jorginho ist natürlich ein idealer Mitspieler für ihn im Mittelfeld, aber ich erhoffe mir vor allem von Verratti, dass er jetzt endlich sein Potenzial auch in der Nationalmannschaft abrufen kann und genauso spielt, wie er es eigentlich bei Paris ständig macht. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Spieler, die das Potenzial haben. Also Bernardeschi kam gestern zumindest rein. Insigne, auf den muss jetzt einfach gesetzt werden. Belotti war zwar angeschlagen, aber das ist natürlich auch ein herausragender Stürmer. Man ist jetzt vielleicht rein personell nicht auf diesem Niveau wie die Deutschen, wie die Spanier, wie die Franzosen, aber man hat auf jeden Fall genug Möglichkeiten bei entsprechender Förderung, dass einfach wieder eine Mannschaft entsteht, die ganz vorne mitspielen kann.
Wie lange glaubst du, wird dieser Prozess dauern, wenn er denn umgesetzt wird? Wenn man jetzt mal das Beispiel Deutschland nochmal sich vor Augen führt, Sommer 2000, wo man am Boden lag, da gab es ja dann doch ein paar Jahre des Rumpelns, bis dann 2006 bei der WM im eigenen Land wieder was ging. 6 Jahre, 10 Jahre, was würdest du dem italienischen Fußball nicht wünschen, aber was glaubst du, wie lange es dauert?
Ich glaube tatsächlich, dass es weniger Zeit in Anspruch nehmen könnte, weil, wenn man es jetzt mit dem deutschen Fußball 2000 vergleicht, da hat es auch einfach an den spielerischen Mitteln gefehlt, an den Einzelkönnern. Also das war ein Prozess, der 2006 dann ein bisschen vorwärts ging, aber auch, wenn man da ehrlich ist, die deutsche Nummer 10 war Oliver Neuville. Da war das spielerische, das spielerische Können der Einzelakteure auch gar nicht so weit fortgeschritten. Und wie gesagt, ich glaube, dass Italien durchaus jetzt schon über diverse Akteure verfügt, die eine weitaus größere Rolle spielen können, wenn man sie nur lässt. Und deswegen glaube ich schon, dass bis zur nächsten Europameisterschaft eine Mannschaft geformt werden kann, die die durchaus wieder Ambitionen hegen kann. Ich rede jetzt vielleicht nicht unbedingt vom Titel, aber dass man wieder, wie vielleicht letztes Jahr es konnte, mit seiner pathetischen Art geschafft hat, dass man diesmal aber ja als Mannschaft und nicht als trainergesteuertes Konstrukt Aufsehen erregen kann.
Also wir sind gespannt, werden den Weg der Squadra Azzurra natürlich weiter verfolgen und unser Kollege Thomas Hörner, der wird auch weiter als Italien-Experte sicherlich trotzdem unterwegs sein. Thomas, du lässt dich von diesem Rückschlag der Italiener jetzt nicht in deinem Interesse für den italienischen Fußball beeinflussen?
Nee, das nicht. es ist natürlich, also in erster Linie bin ich natürlich Italien-Sympathisant auch irgendwo vom ganzen Fußball her, auch wenn man natürlich beruflich viel damit zu tun hat dann, aber ich bin ja in erster Linie Sympathisant und ich hoffe, dass diese große Fußballnation dies Jahr ohne Zweifel, dass sie bald wieder auf Kurs kommt.
Sympathisant und kritischer Beobachter Thomas Hörner zur Lage des italienischen Fußballs und auch der Frage, wer hat Schuld an diesem historischen Desaster, was die Italiener selber als Apokalypse bezeichnet haben. Thomas, danke dir.
Sehr gerne.
Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart. Der November auf meinsportradio.de wird zum Movember. Jedes Jahr lassen sich Männer im November einen Schnurrbart wachsen und sammeln Spenden gegen Krebs. In diesem Jahr sind wir erstmals mit dabei und spenden für jeden Podcast-Download im November einen Cent an die Movember Foundation. Mach mit! Lass dir einen Schnurrbart stehen und höre so viele Podcasts, wie du kannst. Der Movember auf meinsportradio.de. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.